Willkommen bei Heartbeat, der Podcast von Pink and Loved. Die Gastgeber heute, Michael Trautmann und Dirk Kittrowitsch.
Willkommen bei Heartbeat. Wir haben heute wieder einen fantastischen Gast, der liebe Michael und ich. Und vor uns sitzt nämlich Daniel Nagel, CEO von FAQ Health.
Herzlich willkommen. Moin,
moin. Moin.
Freue mich, dass ich hier sein darf.
Das tun wir auch, dass du hier bist.
Ich werde mal in einer Form eines Steckbriefes dich kurz vorstellen. Das wird natürlich nur so halb gut funktionieren. Danach wollen wir von dir viel mehr erfahren, ja? Du hast mal in Potsdam BWL studiert und warst dann, das hat mich wirklich überrascht, 3 Jahre Büroleiter bei Jörn Thiessen, auch in seiner Zeit vom Bundestag. Warst dann in einer Agentur, das hat mich dann noch mehr verwundert, wie man aus einer Büroleitung heraus nachher in eine Agentur geht, Fulmidas, dann nach einer Agentur Big City Beats, erinnert ein bisschen an Big City Club, den Fußballverein. Seit 2002 bist du der Vorstandsvorsitzende von der Jugend gegen AIDS, die dann 2017 zu einer richtigen Firma wurde, nämlich Youth Against AIDS.
2012 wahrscheinlich, nicht 2002, oder?
2012?
Du hast, glaube ich, 2002 gesagt.
Ich kann gleich nochmal die Wahrheit erzählen.
Aber ja, genau. Dann
passt es aktuell.
Das ist manchmal sehr hilfreich. In meiner Lese- und Rechtschreibschwäche.
Ich rede einfach dazwischen.
Aber viel wichtiger ist, dass ihr daraus dann im letzten Jahr, zu 2023, die FAQ Health, eigentlich ist es eine richtige kleine Gruppe mit Marken und unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern. Aber bevor wir dazu kommen, jetzt kommt's. Wer ist eigentlich dieser Daniel Nagel wirklich? Was treibt dich an? Wer bist du?
Geile Frage.
Und viel wichtiger, was hat dich zu dem Menschen gemacht,
noch
der
besser.
Du heute bist? Das ist die Frage von Michael, deswegen gefällt ihm diese gut.
Die erste war nämlich auch richtig cool, wie du es gefragt hast.
Also erstmal vielleicht die Formalität, die Stimmen. So in der Art, dass ich bin in Krempe geboren, im schönen Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg, kann ich nur empfehlen. Und ich glaube, ich kann die Frage gar nicht so leicht beantworten, weil natürlich irgendwie, wer heute Daniel Nagel ist, ist natürlich auch ein Ergebnis von sehr vielen Momenten, Erlebnissen. Meine Arbeit, die ich bei Jugend gegen AIDS gemacht habe und bis heute ja weitermache, also Prävention für junge Leute, begleitet mich eigentlich schon mein ganzes, ich sage immer Berufsleben, ich mache ja die Arbeit, seit ich 16 Jahre alt bin und habe auch nie, außer so ein paar Ausflüge als Nebenjobs, ja nie was anderes richtig gemacht. Und ich bin sehr geprägt von Erfahrung, auch sehr frühen Erfahrungen, also im Prinzip auch früher schon in studentischer Selbstverwaltung, Schülervertretung immer Dinge machen zu können. Ich habe selbst mir das Taschengeld schon aufgebessert mit Fahrradputzen, also ich war irgendwie immer am Machen. Und in unserer Arbeit war es dann auch so, dass wir im Prinzip auch immer und ich auch immer das Gefühl hatte, ich möchte was Sinnvolles tun. Und dadurch bin ich auch zu meinem Engagement gekommen rund um den Welt-AIDS-Tag, damals 2009, als wir dann angefangen haben, rote AIDS-Schleifen zu verkaufen und Geld gesammelt haben und damals ja dann auch zum Beispiel Michael Stich getroffen haben, der uns das Geld, für den wir haben ja eigentlich für die Michael-Stich-Stiftung Geld gesammelt, damals als Schülervertreter, er hat uns das Geld wiedergegeben. Diese 20.000 Euro waren ja unser Startkapital. Also das ist, glaube ich, so ein Moment, spannend, ja. Weil es ja auch sehr viele Möglichkeiten eröffnet hat.
Vielleicht haken wir einmal ein. Er hat mir die Geschichte auch mal erzählt, er hat euch das Geld wiedergegeben, weil er so begeistert von eurer Energie war, von eurer Kreativität. Er hat gesagt, wenn ihr das Geld nehmt und daraus was Eigenes baut, helft ihr mir viel mehr, als wenn ihr mir die 20.000 Euro für meine Stiftung gebt. Ne? Eine, glaube ich, seiner ganz, ganz wichtigen Entscheidungen, die er in seinem Leben getroffen hat.
Das war die Grundsteinlegung von Jugend gegen AIDS.
Ja. Genau, das ist also ein sehr wichtiger Moment, der mich dann ja auch in Verantwortung gebracht hat, weil ich ja immer alles on the job gelernt. Ne? Ich habe zwar BWL studiert, aber mich hat ja nichts irgendwie vorbereitet. Ich hatte nie einen richtigen Vorgesetzten, der mich dann so zur Führungskraft ausgebildet hat, sondern alles, was wir machen und gemacht haben, ist sozusagen on the job. Und diese 20.000 Euro waren unser Startkapital im Prinzip.
Krass.
16 warst du, als du angefangen hast. Wie alt bist du jetzt?
32.
32, das heißt,
ja, fantastisch.
Ein halbes Leben hast du diesem Thema gewidmet. Wahnsinn. Okay.
Und du bist auch ein Mitglied dieser Goldkeeper-Community, habe ich gelesen. Ne?
Korrekt. Muss man vielleicht mal ganz kurz erklären. Also die Gates Foundation hat ein Goalkeepers-Netzwerk. Das sind Menschen verschiedenster Art und Engagements, die sich für die Social Development Goals einsetzen. Und ich wurde vor ungefähr 2 Jahren auch gefragt, ob ich nicht einer der Goalkeepers sein möchte, bin im Prinzip jemand im German Chapter, der sich um Social Development Goals kümmert. Wir sind im Prinzip eine Gruppe von Advokatinnen und Advokaten, die sich für Entwicklungszusammenarbeit einsetzen. Und für mich ist es natürlich nicht nur eine schöne Anerkennung. Wir hatten ja auch schon die Möglichkeit, Bill Gates dann in New York zu treffen und solche Dinge zu erleben, sondern auch ein gutes Netzwerk. Da sind Social Entrepreneure dabei, da sind ehemalige DAX-Vorstände dabei, Start-up-Gründer. Und das ist schon echt toll, weil ich merke, auch für meine eigene Arbeit, das Unterwegssein, das mit Menschen treffen, Inspiration an der und der Straßenecke zu bekommen, das treibt auch meine eigenen Ideen und das hilft mir selber, unsere Arbeit zu verbessern. Das bringt mich auf neue Gedanken, die mir auch nochmal helfen, Dinge anders wahrzunehmen und dann vielleicht auch anders zu machen.
Wir kennen es jetzt schon richtig, richtig lange. Kannst du noch erinnern, wie wir zusammengekommen sind? Ich bring's nicht mehr ganz zusammen.
Ja, es gab mal in Blankenese so einen Hausabend. Da hast du einen Kollegen von mir kennengelernt. Der hat kurz mal die Arbeit vorgestellt und wir hatten da damals noch kein richtiges Logo und nicht irgendwie eine coole Marke. Und in dem Zusammenhang fällt ja auch so die Gründung von Loft, glaube ich. Und dann war das so ein super Case. Du hast uns dann eben, wir haben uns getroffen. Und du hast mich dann sehr schnell mit den Kolleginnen und Kollegen von Loft zusammengebracht. Und das war im Prinzip der Start der Beziehung, ja.
Ja. Und ich weiß noch, das hängt ja alles zusammen, ne? Ich bin mit Michael Stich befreundet seit meiner Zeit als Audi-CMO. Es war ganz witzig, wenn du so eine Rolle hast, sind ja ganz viele Leute wahnsinnig nett zu dir und wollen dich kennenlernen und treffen. Und da waren wirklich Weltstars dabei. Und es sind genau zwei von diesen Stars übrig geblieben. Der eine war Michael Stich, der andere war Reinhold Beckmann, der auch danach noch Interesse hatte an mir. Und wir haben für Michael Stich Stiftung gearbeitet. Da hat er uns damals schon die Geschichte mit euch erzählt. Und deswegen konnte ich mich sofort dann auch dran erinnern. Und wir haben ja selber einen eigenen Versuch als Agentur unternommen, uns in dieses Thema einzubringen. Wir haben damals, als diese Welle der Top-Level-Domains losging, .hiv ja, als genau. weltweit erste Top-Level-Domain für einen sozialen Zweck gegründet, haben ganz tolle Dinge erreicht, aber auch echte Fehler gemacht und letztendlich ist das Projekt nicht so erfolgreich geworden, wie wir uns das erhofft haben. Und ich habe auch, glaube ich, am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, euch da an uns ranzulassen. Ich hatte sehr wie Konkurrenz, habe ich gesagt, nee, ist doch Bullshit. Alle, die sich für das Thema einsetzen, müssen wir unterstützen. Und dann war das ja wirklich ein Liebe auf den ersten Blick in beide Richtungen. Die Loft hat das damals angefangen und eine langjährige Zusammenarbeit, die bis heute hält. Aber vielleicht erzählst du mal die Entwicklung von Jugend gegen AIDS, ihr macht 20.000 AIDS-Schleifen, die ihr verkauft oder weiß nicht, wie viel es waren, kriegt diesen Scheck und was passierte dann?
Also war natürlich erstmal eine Riesenverantwortung, ne? Wir dachten, komm, wir machen Charity und es ist Welt-AIDS-Tag und es ist doch was Sinnvolles. Das war im Prinzip die Motivation. Und dann mit dem Geld hatten wir auf einmal einen Auftrag. Ne? Da war die Frage, was machen wir jetzt überhaupt damit? Ne? Wir mussten ja selber erstmal googeln, ne? Was ist HIV und AIDS, was sind eigentlich die Unterschiede? Wir hatten ja alle so eine Ahnung, wir waren Schüler und wollten Charity machen und haben dann natürlich sehr viel über das Thema an sich gelernt und angefangen im Prinzip Referate zu halten über HIV und AIDS, haben schnell gemerkt, dass das Thema eigentlich keinen so richtig interessiert, ne? Also HIV ist irgendwie, hat was mit Homosexuellen zu tun, mit Drogenabhängigen, irgendwas in Afrika, aber nicht unbedingt mit mir jetzt als Schüler in Poppenbüttel. So. Und dementsprechend war das auch, diese Erfahrung war auch der Startstoß eigentlich für unsere Entwicklung. Also wir haben dann angefangen, das Thema auch nochmal anders zu verstehen, haben es breiter in das Thema sexuelle Gesundheit eingebaut, haben dann über alle STIs gesprochen, über sexübertragbare Krankheiten. Eine sexübertragbare Krankheit zum Beispiel ist auch HPV. HPV sorgt aber zum Beispiel nicht nur für Feigwarzen, sondern eben auch für Gebärmutterhalskrebs. Und dann waren wir auf einmal in so einem Riesenthema wie Krebs und haben uns überlegt, okay, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also diese thematische Erweiterung hin zu Jugendgesundheit, was wir eigentlich heute machen, ist tatsächlich eine evolutionäre Entwicklung, weil natürlich auch das Feedback in unseren Workshops, die Fragen, die uns gestellt wurden, immer dazu geführt haben, dass wir uns ein Stück weit inhaltlich breiter aufgestellt haben. Und wir sind dann ja auch 2018 das erste Mal international gewesen, hatten die Chance, als deutsche Gruppe im Prinzip bei der Welt-AIDS-Konferenz zu sein in Paris. Das war 2017 und sind mit dem Bus nach Paris gefahren, ne? Und haben dann als Volunteers da in Paris gearbeitet.
Gab es da schon Flixbus?
Weiß ich nicht. Wir haben unseren eigenen Bus gemietet. Also, der ist von Hamburg nach Köln und von Köln nach Paris und haben dann als Volunteers einfach bei der Welt-AIDS-Konferenz gearbeitet. Das erste Mal erlebt, dass Menschen aus allen Herren Ländern sich für das Thema eingesetzt haben, was ein riesen Boost auch war und das hat uns überhaupt mal eine Welt eröffnet. Ne? Also wenn ich jetzt mit euch drüber rede, überlege ich auch, wie ist mein Horizont eigentlich, wie hat der sich eigentlich erweitert? Ne? Ich dachte, komm, wir machen hier Schulaufklärung und wir machen Referate. Und so ein Erlebnis war dann auch ein zweites wichtiges, weil wir gemerkt haben, es ist ein internationales Thema. Wir haben Leute aus Südafrika kennengelernt, aus den USA, aus Asien. Und diese Internationalisierung hat dann eben auch dazu geführt, dass wir auf einmal globale Kontakte hatten. Wir sind als Gruppe auch aufgefallen. Ne? Wir waren dann 50 Germans, die dann da irgendwie Volunteers waren als Gruppe, das ist schon aufgefallen. Und mit diesen internationalen Kontakten haben wir da auch unsere Arbeit internationalisiert. Hatten wir Youth Against AIDS gestartet, haben das Ganze also in praktisch Englisch gemacht und haben dann angefangen, seit 2018 auch in Südafrika zu arbeiten mit Volunteers vor Ort. Und dann im Prinzip waren wir auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Wir haben uns auch wohlgefühlt. Und dann kam natürlich Corona. Also es war dann so ein Breaking Point vielleicht, um die Geschichte einfach mal kurz rund zu machen zu FAQ Health. Und damals waren halt dann die Schulen geschlossen. Ne? Also wir konnten unsere Arbeit eigentlich gar nicht mehr machen. Wir hatten dann auch immer die Frage, ja, wir sind zwar Youth Against AIDS, aber wir reden ja auch eigentlich noch über HPV und wir reden ja noch darüber. Also dann gab es auch kommunikativ auf einmal so ein, war die Story nicht mehr rund und dann haben wir uns halt auch hingesetzt. Und ja auch viel mit den Kollegen von Love diskutiert, wie heben wir das Ganze eigentlich auf ein nächstes Level. Wir haben 2019 dann ein Buch rausgebracht, das hieß Fuck You, FAQU. Das war eigentlich unser Geburtstagsgeschenk an uns selbst, weil wir gesagt haben, die Frequently Asked Questions über Sex und Love, die wollen wir mal in Buchform zu unserem 10-jährigen Bestehen publizieren. Der Kanal war dann sehr erfolgreich, die Leute fanden Fuck You total witzig. Dann war das unser größtes Asset, ein Social Channel. Und in dem Zusammenhang haben wir dann halt gesagt, komm, wir setzen alles auf eine Karte, wir machen FAQ Health, unsere Marke ist Fuck You und wir covern heute halt im Prinzip die Jugendgesundheit. Wir wollen jungen Menschen helfen, informierte und bewusste Gesundheitsentscheidungen zu treffen.
Was ich in der Arbeit mit euch wahnsinnig bewundert habe, ich war am Anfang ein bisschen involviert, jetzt schon lange nicht mehr, aber ihr wart immer Insight getrieben. Na, ihr habt immer geguckt, was bewegt die jungen Menschen wirklich. Ne? Im Gegensatz zu Michael, das bereut er, glaube ich, heute auch, der früher so mit Abschreckung geworben hat. Da gibt es dieses damals auch berühmte Motiv, wo eine Frau quasi einen silbernen Colt im Mund hat und so, ja, also quasi, du kannst sterben, so von diesem Thema. Und ihr habt gesagt, junge Menschen haben aber Spaß an Sexualität und wollen Sexualität. Und ihr habt quasi den positiven Weg, ne? Ermutigt, schützt euch und habt so viel Spaß, wie ihr wollt. Ihr habt eine sehr explizite Sprache gewählt, sehr spielerisch, sehr frech, was auch in dem neuen Namen steckt. Und das ist wirklich Wahnsinn, wenn man das so als Markenmensch sieht, wie ihr diese Marke unterstützt von der Loft aufgebaut habt. Das ist wirklich ein Weltklasse-Job. Das ist ja nicht nur in Cannes und überall gesehen worden, sondern es hat euch, glaube ich, auch geholfen und zu der Bedeutung zu kommen, die ihr heute habt. Also.
Ja, und das wird einfach, um das auch nochmal einzuordnen für die Hörer, die uns vielleicht nicht kennen, weil sie nicht Gen Z oder Gen Alpha sind. Wir machen mit unserer Marke Fuck You, haben wir über 1,4 Millionen Leute, die wir bei TikTok erreichen. Wir haben sind die relevanteste relevanteste Gesundheitsaccount bei TikTok in Zentraleuropa. Wir bewegen da wirklich super viele Leute und versuchen halt jungen Menschen immer dabei zu helfen, für sich informierte Entscheidungen zu treffen. Und damit fühlen wir uns extrem wohl. Die Marke gibt es auch her und wir haben so eine, was ich so schön finde, wir haben so eine große Spreizung in unserer Arbeit, wo ja, ich sag mal, alle, die ich vielleicht sonst im Podcast höre, die haben sich dann auf einen Vertical fokussiert und sagen, wir machen nur das und wir, das ist unser Business Model und da. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir leben auch davon, dass wir so breit aufgestellt sind. Also wir sind auf globalen Health Events, wir sind bei der UNO-Generalversammlung, beim G20-Gesundheitsministertreffen. Also versuchen wirklich Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger an den Tisch zu holen und mit ihnen darüber zu sprechen, wie kann man die Gesundheit junger Menschen verbessern. Wir machen Education an Schulen, wir machen E-Learning. Wir helfen mit einem tollen Team mittlerweile aus Johannesburg heraus im südlichen Afrika Colleges dabei, bessere Sex-Education zu machen. Wir bilden Lehrer fort. Und jetzt mit dieser riesen Community fragen wir uns natürlich, The missing piece ist eigentlich Zugang, besserer Zugang für junge Menschen ins Gesundheitssystem. Und damit beschäftigen wir uns halt jetzt auch sehr stark.
Ihr habt genau diese Punkte, das ist jetzt Fürsprache, Aufklärung, Zugang. Das sind so eure drei Wirkungsparameter eigentlich, über die kommt. Ich finde, das sind ganz viel, wenn man auch auf die Webseite geht, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man dir zuhört, man hat immer so einzelne Fragmente.
Ja.
Und dann merkt man erst, wie groß das ist. Also ich war eben eigentlich gedanklich noch bei den 50 Leuten, die im Bus nach Paris gefahren sind, und auf einmal sagst du, wir steuern das aus Johannesburg. Dann sieht man Projekte in Namibia. Wer steckt denn dahinter? Also wer seid ihr? Also
so ein Podcast ist auch immer so eine Reflexionsstunde, ne? Ja. Weil ich ja auch immer, ich frage mich jetzt, wie kann ich auf der Tonspur das alles irgendwie runterbrechen, dass das die Leute verstehen. Also es ist tatsächlich sehr divers. Wir sind auch, also teilweise gehen wir opportunistisch vor, wir machen auch verrückte Sachen, um irgendwie Partner zu akquirieren und fliegen irgendwo hin und passen Leute ab. Aber
das kenne ich.
Wir sind im Prinzip 22 Fulltime-Leute, 8 davon in Johannesburg, der Rest vor allem remote, und das steckt dahinter. Wir suchen auch immer Leute, die bei uns Bock haben mitzumachen, weil wir tatsächlich auch fähige, ambitionierte junge Menschen suchen, die Bock haben, diese Mission voranzutreiben. Aber jetzt sind aktuell. Wir
wieder raus, Michael. Also junge Leute. Schade.
Young at heart geht
oder
auch.
Oder fähig, ich weiß es nicht.
Naja, gut, also.
Wir dürfen doch, also wir helfen doch. Also,
das ist tatsächlich so, wir leben natürlich vom Zuspruch und vom Support und Goodwill von vielen, vielen Menschen. Deshalb auch von euch beiden. Deshalb vielen Dank, dass ich hier sein darf, aber auch. Außerhalb dieses Studios ist diese Unterstützung natürlich extrem wertvoll, weil Jugend per se ist ja keine Kompetenz. So, und wir brauchen Leute, die uns mit ihren Erfahrungen, mit ihren Ressourcen, mit ihren Insights, ihren Zugängen unterstützen. Deshalb ist Partnerschaft bei uns halt auch extrem groß geschrieben.
Das ist ein Thema, was uns sehr beschäftigt. Wir haben es im Vorgespräch erwähnt. Dirk wird da gleich ein bisschen dicker reinbohren. Partnerschaften, Cross-Promotions, Dinge, die Marken zusammen machen, werden immer populärer. Und das hört nicht bei McDonald's und Oreo auf, sondern gibt Wahnsinns-Dinge. Und ihr wart sehr, sehr früh an dem Thema Partnerschaften interessiert. Erzähl mal ein bisschen was über euren Weg, wie ihr euch da reingefräst habt in das Thema.
Ja, aus einer Not im Prinzip, ne, weil wir müssen unsere Arbeit ja auch hier immer finanzieren. Wir haben jetzt nicht den Constant Cashflow und verkaufen irgendwas, womit wir dann unsere Arbeit finanzieren, sondern wir waren immer auf der Suche nach Leuten, die das, was wir tun, unterstützenswert finden. Dabei muss man sagen, sind wir als Team, glaube ich, auch dann auf einer Suche gewesen, dass wir halt nicht mit dem Klingelbeutel rumgehen müssen. Ich meine, so haben wir angefangen. Ich stand mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den Einkaufszentren mit Klingelbeutel und wir haben Geld gesammelt. Das ist der Start. Das hat natürlich aber auch Limits. Deshalb haben wir überlegt, okay, wer könnte eigentlich ein Interesse daran haben, diese Mission mit uns voranzutreiben? Und aus diesem Grund haben wir dann halt auch das erste Mal Marken angesprochen. Aber immer mit dem Attitude, dass wir eben was beizutragen haben. Also wir sind jetzt nicht einfach nur die Bedürftigen und die betteln jetzt irgendwie um Almosen, sondern wir waren immer so selbstbewusst, dass wir gesagt haben, hey, das ist ein wichtiges Thema, es könnte für euch passen. Und wir haben immer im Prinzip die Win-Win-Situation gesucht. Das war so der Start, warum Partnerschaften. Und dann ist es so, dass wir heute ein sehr breites Portfolio haben. Also wir arbeiten mit tollen Industriepartnern aus der Gesundheitswirtschaft, von Versicherungen über Pharma zusammen.
Sag mal ein paar Beispiele.
Wir machen ein großes Projekt mit Roche Diagnostics zum Beispiel. Wir arbeiten seit fast 10 Jahren mit MSD, also dem amerikanischen Merck, zusammen. Wir arbeiten mit Netflix, mit Tinder, Levi's. Wir haben was mit ACK gemacht. Es gibt also viele, viele Partner und worum es bei uns da geht, ist vor allem natürlich like-minded Brands zu finden, also die für uns passen, die auch Werte vertreten, die sich unserer Mission auch verschreiben können und dann gemeinsam Interessen auch auszuloten.
Super.
Wenn ihr aber international Projekte macht, also der Sprung ist mir noch zu groß, versteht ihr?
Du bist immer, der Bus ist jetzt in Paris angekommen.
Ich bin immer noch mit einem Scheck mit 20.000, wo ich glaube, dass man sehr schnell lernt. Also mit 16 ist das erstmal eine Unsumme.
Ja.
Ne? Also, und ich glaube, die war dann doch schnell weg. Kann ich mir vorstellen, dass es dann, es fließt relativ schnell ab. Dann muss man neu besorgen und so weiter. Und jetzt bin ich aber schon wieder immer noch, wir machen Projekte aus Johannesburg, in Namibia, in Deutschland, in überall.
Ja.
Wie kam denn diese Business Intelligence dahinter zustande? Weil ich meine, ihr wart junge Leute. Man sagt doch immer, dass die jungen Leute gar nicht das so hinkriegen können, weil ihnen auch die Erfahrungen fehlen. Also wie habt ihr das gemacht?
Boah, ich mein, ihr fragst Coca-Cola gerade nach dem Rezept. wie haben wir das gemacht?
Die haben auch nicht geantwortet.
Trial and Error, ne?
Trial and Error, und was ich merke, du musst natürlich auch den Leuten mal hier auf den Senkel gehen. Mhm. Aber natürlich nicht auf so eine nervige Art, sondern, also das Feedback bekommen wir auch manchmal.
Freundlich, ne? Penetrant.
Freundlich penetrant und es auch immer wieder versuchen und einen anderen Eingang nochmal zu finden und auch mitzudenken, ne? In welcher Position befindet sich eigentlich mein Gesprächspartner und wie kann ich ihm vielleicht auch helfen? Das ist natürlich aber Erfahrung. Ne? So bin ich da vorher nicht rangegangen, sondern ich dachte, hey, ihr habt Kondome, wir brauchen Kondome, wir brauchen Kondome. Ne? Mhm. Und haben dann das erste Mal mit Billy Boy vor weiß ich, 10 Jahren zusammengearbeitet. Und da ging es auch nur um Kondome und da waren wir ja schon happy damit, dass wir einfach Kondome verteilen konnten. Das war so ein erstes Partnership, aber diese Dinge haben sich auch entwickelt, weil wir selber mehr wollten. Ne? Also wir wollten dann größer, schneller, weiter, wir wollten Out-of-Home-Media machen, wir wollten an mehr Schulen sein, das heißt, wir brauchten auch Geld. Da haben wir das erste Mal auch dann über Geld geredet von, und ich meine, witzig, sonst hat man so eine kleine Betriebskrankenkasse unterstützt mit, ich weiß nicht, 7.000 Euro, glaube ich, und waren dann halt Main-Sponsor. Und das waren halt so die Tickets, aber das war halt für uns, nicht mehr, wenn wir alles ehrenamtlich machen.
War das groß.
War also das groß.
Und wie kommst du dann, wenn du das gut hinkriegst, dann auf die Idee auf einmal, jetzt gehe ich nach Johannesburg und mach, also was ihr tut, weiß ich und schätze das sehr und halte das für wahnsinnig sinnstiftend. Aber dieser Sprung ist für mich sehr groß, verstehst du? Du gehst dann, sagst du,
jetzt. Ich bin ja auch 1,90. Also.
Da kann man mal kurz nach Südafrika.
Und du bist auch die personifizierte freundlich penetrant. Also ich habe das immer so bewundert. Absolut. Wenn du was von mir wolltest, weil ich ja ein wahnsinnig viel um die Ohren habe, du hast das immer wieder und immer wieder in derselben Nettigkeit gesagt. Und habe ich mir gedacht, du kannst dem Mann nicht absagen, weil der einfach so nett ist und so gut und das so konsequent macht. Das ist also,
gutes Feedback, danke. Ich frage mich ja eher, kommt das an oder nervt das jetzt?
Das ist diese charmante Terrier.
Ja. Obwohl ich Schleswig-Holsteiner bin, vielleicht hilft Charme das. Ist eigentlich nicht
doch,
so.
Doch, vielleicht hilft das.
Ja? Bin ich ja auch.
Ja, sag mal, aber das ist ja immer die eine Perspektive. Mhm. Das ist das, wie kriegt ihr die Marke? Mhm. Ich finde ja noch, dass eure Zielgruppe ja auch noch nicht ganz einfach ist. Also wie habt ihr denn überhaupt es geschafft, den Zugang in die andere Richtung zu kriegen, nämlich an die Gen-Settler, an die Alpha, vielleicht sogar auch noch an die Exler, weil ich glaube, ist schon ein Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir beide sind aus dieser Zeit, wir haben das Aufkommen vom AIDS sehr, sehr gut mitbekommen.
Ja, klar, für uns war das.
Es war das Thema und wenn man ganz ehrlich ist, in der letzten Zeit ist es gefühlt kein Thema mehr. Es kam im Rahmen der Pandemie mal wieder so ein bisschen auf, aber eigentlich auch nur, um irgendwelche Vergleiche zu ziehen.
Ja.
Aber wie habt ihr denn den Access, diesen Zugang zu den Menschen, denen ihr helfen wollt, eigentlich getroffen?
Wir haben ja, du musst dir vorstellen, als Schüler, wir waren ja immer auch Peer-to-Peer, also junge Leute für junge Leute und dadurch wussten wir natürlich, wir reden über die Sachen, die uns selber auch interessieren. Das ist im Prinzip auch noch eine der Zutaten, die wir heute noch verfolgen, dass unser Team natürlich, was die Kommunikation macht, auch im Prinzip Gen Z ist. Mhm. Und wir haben nicht nur, glaube ich, ein gutes Gespür entwickelt dafür, was sind Themen, weil wir das alles, unsere Erfahrungen, sozusagen, wir sind mit unserer persönlichen Erfahrung wurden dann auch der Content, den wir gemacht haben. Ne? Mhm. Erstes Mal verliebt, erstes Mal Sex, Frage, STI-Testing, was passiert da alles? Und jetzt mittlerweile ist es natürlich auch so, dass wir viel fragen. Ne? Also wir haben mit unserer Community kann man ja auch spielen. Wir machen Community-Treffen, Fokusgruppen, treffen Menschen, versuchen Dinge rauszufinden, Social Listening, also wir bedienen uns ja mittlerweile auch den normalen Marketing-Tactics.
Ich glaube, das ist so selbstverständlich. Ich sage das, versucht gerne nochmal ein bisschen auf dieses Community-Treffen zum Beispiel. Ne? Was bedeutet das? Also ihr holt sie raus aus der digitalen Community und bringt sie ins Real Life?
Mhm. Wir machen mit der LMU in München zusammen jeden Tag eine Vorlesung. Da kommen im Jahr 30.000 Schüler face-to-face.
Ach, das heißt, an der LMU ladet ihr Schülerinnen und Schüler aus
Vorlesungssaal,
Bayern, München.
Genau, aus ganz Bayern.
Sag nochmal, ihr macht jeden Tag eine Vorlesung?
Mhm.
Krass. Und es kommen wie viel?
30.000 im Jahr.
Ich meine, vielleicht ist so ein Podcast für dich auch wirklich nochmal eine Reflexion, dass du mal siehst, was ihr das schafft. Ja, also ja, ich bin, ich bin, ich bin, ich, ich versuchte ja gerade so ein bisschen auf hinzuwirken, weil ich war so deeply impressed, als ich das irgendwie ein bisschen tiefer eingetaucht bin. Weil dann erklärt sich vielleicht auch, wie man das dann hinkriegt, dass es auf einmal so eine Dynamik kriegt, dass man auch nochmal Projekte in, ich sag's immer wieder, Namibia
macht. Ja, also das kann ich dir gleich erzählen mit Namibia. Aber so, wir haben dann 30.000 Face-to-Face-Kontakte und mit denen arbeiten wir natürlich auch. Ne? Wir machen Umfragen, wir treffen die, auch wir gehen da natürlich, auch das Team, was vielleicht Social Media macht, geht da mal hin und tritt in Kontakt. Ne? Wir testen ja auch Sachen aus und hey, was ist für euch eigentlich wichtig? Was sind Themen, über die wir mehr reden sollen? Gefällt euch das Video? Habt ihr eine Frage? Habt ihr ein Problem? Das sind tatsächlich, das ist pretty hands-on, ne? Da ist gar keine Magic und ich glaube auch einfach unser Team hat ein wahnsinnig gutes Gespür dafür, was ankommt und wie man Themen aufbereitet. Also die Sprache, die wir da verwenden, wir investieren sehr viel in die Skripte auch der Videos. Da kann ich nur von hier auch aus auch dem Team applaudieren, weil die einen wahnsinnig guten Job machen, immer da am Zeitgeist zu sein. Weil du gefragt hast, Namibia, also es sind ja so zwei Dinge, ne? Du hast einmal diese bei FAQ, diese fancy Marketing-Welt, wo wir die Marke Fuck You groß machen, wir mit vielen Partnerinnen und Partnern zusammenarbeiten, Awareness schaffen, Education machen und wir haben natürlich die Arbeit in Afrika, die sich ein bisschen anders darstellt, ne? Weil da gibt es jetzt nicht coole Marken für uns, die Budget haben und sagen, komm, lass uns mal einen TikTok-Trend oder so machen, sondern da ist es...
Da kannst du auch nicht über Spaß am Sex und explicit reden, das würde kein Mensch verstehen. Ne? Die Kommunikation würde wahrscheinlich so nicht arbeiten, oder?
Nein, wir brechen da schon auf, glaube ich, weil wir Fuck You auch in Afrika machen, also wir haben FAQ auch in Afrika aus Johannesburg heraus mit einem wunderbaren Team, die auch einen ganz persönlichen Horizont haben, also Erfahrungshorizont haben, den sie in ihre Arbeit einbringen. Und wir kommen da aus einer sehr analogen Welt, weil der Zugang zu Daten relativ teuer ist. Das heißt, wir haben immer Face-to-Face-Intervention gemacht. In Colleges, Townhall-Meetings, Kondome verteilt, haben über Sex geredet. Aber natürlich erstmal lokal angepasst. Also wir können nicht über alles in so einem Kontext reden. Wir können auch nur College machen, nicht darunter, weil wir sonst Probleme haben mit den Eltern, ne? Weil da herrscht dann die Meinung vor, wenn wir über Sex in der Schule reden, dann haben auch die Kinder Sex, was total abstrus ist. Aber das sind so die Dinge, mit denen wir kämpfen. Und dann haben wir aber tatsächlich auch gemerkt, dass die Art und Weise, das explizite, offene, natürliche Sprechen über Sexualität da eben auch einen Mehrwert hat. Wir haben heute eine Radioshow, meine Kollegin Bongi hat eine eigene Radioshow in Afrika, in Südafrika Primetime und redet über Sex im Radio. Und ich glaube eher, wir können von unserem Lifestyle profitieren und sagen, die Art und Weise, wie wir in so einer liberalen, in so einem liberalen Setting reden, ist noch sehr advanced im südafrikanischen Kontext. Und davon leben wir eigentlich gerade, dass wir natürlich sensitiv sein müssen, aber eigentlich versuchen, auch edgy, auch offen drüber zu sprechen. Weil junge Menschen, muss ich echt sagen, alle folgen dann irgendwie den Kardashians und irgendwelchen Global Brands. Junge Menschen, wir sollten auch nicht so tun, als würden die alle auf dem Mond wohnen, sondern wir haben dieselben Social-Media-Plattformen und es gibt einen westlichen Lifestyle, den sehr viele Leute als sozusagen Nordstern wahrnehmen. Und deshalb ist so eine Marke wie Fuck You funktioniert auch, weil ja auch die Menschen aus dem Land so darüber sprechen. Ich komme ja nicht eingeflogen und versuche jetzt super hip und locker über Sex da zu sprechen, sondern es sind junge Menschen von dort.
Wenn ich mir angucke, was gerade in den USA passiert, wie dort politisch sexuelle Orientierung in Richtung eingeordnet wird, wie wir sie vor 200 Jahren hatten. Ein Bewerber um das Vizepräsidentenamt sagt, Menschen, die keine Kinder haben wollen, sind irgendwie Untermenschen, müssten weniger Wahlrecht haben und die ganzen Katzenfrauen, die die Welt regieren. Also ja, schlimme Dinge. Auch die Rechte von sexuell anders orientierten Menschen einschneiden wollen. Bringt ihr euch auch in solche Diskussionen politisch ein? Ist das etwas, was ihr über eure Marke mit abdeckt oder sagt ihr, nee, das ist irgendwie ein anderes Thema?
Das ist ein interessantes Thema, da können wir, glaube ich, eine ganze Sendung drüber sprechen. Also vielleicht mal so zwei Observationen. Also wir sind in dem Sinn, wir sind erstmal überparteilich. Das heißt nicht, dass wir unpolitisch sind, sondern wenn wir so politische Kontexte, so Konferenzen, dann nutzen wir das auch, um Agenda-Setting zu betreiben und auch auf Dinge hinzuweisen. Und teilweise publizieren wir auch Paper mit Universitäten, um auch evidenzbasierte Argumente zu haben. Also wir, Nummer eins. Nummer zwei ist aber auch, dass wir natürlich versuchen, den Kanal offen zu halten. Ne? Also wir sind jetzt keine Protestgruppe, die versucht, destruktiv Dinge zu stören, sondern wir wollen mit den Leuten arbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass uns das darüber auch, wenn du vom Impact kommst, mehr erreicht. Interessant wird auch im Rahmen der Europawahl, wir haben auch zum Thema AfD mal so ein, wir haben nicht jetzt nicht AfD-Bashing betrieben, sondern wir haben einfach mal aufgezeigt, was sind denn die Konsequenzen, wenn so eine Partei gewinnen würde für deine Sexualaufklärung, für dein Leben, mit deiner Sexualität. Und ich war ein bisschen erstaunt, dass wir da auch Backlash bekommen haben. Ne? Auch in den jungen Menschen sind sehr politisch und die haben eine Meinung. Und da haben wir gemerkt, das ist schon ein Minenfeld, da muss man sich wirklich gut drauf vorbereiten, wenn man da Position bezieht. Mhm. Machen wir aber.
Mhm. Danke.
Vielleicht noch einmal nach außen, nach innen. Ist in Deutschland das Thema Zugang auch ein großes Thema? Also ich lebe in dieser Vorstellung, dass in Deutschland das kein Problem ist, dass wir, egal bei welcher Kritik an irgendwelchen PISA-Studien, wir ein Bildungssystem haben, das das zulässt. Oder ist es für euch ist es auch ein Thema?
Kontextabhängig, ne? Würde ich sagen, vergleichen wir uns jetzt mal mit Südafrika, würde ich sagen, wir sind auf der Insel der Seligen.
Ja,
klar. Super. Wenn ich mir jetzt unsere Jugendlichen angucke und unsere Zielgruppe, dann haben wir natürlich verschiedene Zugangsbarrieren. Also das eine ist natürlich die Gesundheitskompetenz per se. Studien zeigen, dass die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung abnimmt. Also die Leute wissen gar nicht mehr über Gesundheit, sondern weniger. Das ist, das ist sozusagen bewiesen. Da ist also ein großer Need, weil wenn du keine Kompetenz hast, wie willst du dann für dich Entscheidungen treffen? Wie willst du dann die Körpersignale verstehen, zum richtigen Arzt gehen, zur richtigen Ärztin? Dann hast du das Thema Verfügbarkeit natürlich. Wenn du jetzt über Dermatologen redest und einen Termin beim Dermatologen, dann sind das natürlich auch riesige Probleme. Wann bekomme ich eigentlich einen Termin? Wo bekomme ich einen STI-Test? Wir haben heute beim Thema STI-Test musst du entweder beim Arzt das verschreiben lassen, musst also sagen, ich hatte hier ungeschützten Geschlechtsverkehr, es gibt ein Risiko, damit der Arzt in der Lage ist, dir auch einen Test zu verschreiben. Oder du musst halt privat, out of pocket, zwischen 69 und 129 Euro bezahlen, damit du einen STI-Test bekommst. Dann frage ich mich natürlich, soll jetzt ein junger Mensch, der ja gesund leben soll, nach seinem Partywochenende oder nach dem Sommerfestival irgendwie nochmal 89 Euro ausgeben, um einfach mal zu checken. Dabei gehen halt die sexübertragbaren Krankheiten durch die Decke. Immer mehr Leute stecken sich mit sexübertragbaren Krankheiten an. Und darum ist ein großer Bedarf, das friktionslos zu machen. Und ich glaube, wir haben noch eine zweite Aufgabe. Wenn wir jungen Menschen in die Lage versetzen, informierte Entscheidungen zu treffen, dann werden sie uns auch helfen, das Gesundheitssystem zu verbessern. Ich habe neulich mal ein Praktikum gemacht beim Dermatologen, ich habe ein Praktikum in einer Frauenklinik gemacht. Wir werden nicht mit Oma Erna das Gesundheitssystem digitalisieren, sondern wir können jetzt anfangen, junge Menschen zu informieren, ihnen die Tools zu geben, für sich zu entscheiden, Risiken zu erkennen und zum richtigen Arzt zu gehen. Und ich hoffe dann eben digitally enabled mit neuen Tools, mit Telemedizin, mit Frühdiagnose. Und ich glaube, es sind so auch die zwei Dinge, wo wir Impact haben
Super.
Können.
Und da sieht man wieder, wie wichtig das ist, dass man jeden dieser drei Punkte, ne, also Befürwortung, Aufklärung, aber auch den Zugang wirklich. Ne? Also man denkt wirklich, wir leben hier auf der Insel der Glückseligen, wie du gerade gesagt hast. Aber auch hier gibt es jede Menge Arbeit. Mhm. Du hast es eben schon angeschnitten, das Thema. Ich bin ein großer Fan von dem, was ihr macht als Kooperation. Gerade in letzter Zeit, ich habe das auch relativ laut mal so selber gesagt, ich bin so überrascht, Kooperationen sind so modern geworden. Ne? Es gibt natürlich sehr gute mit Puma und Porsche oder Adidas Gucci und das ist alles nachvollziehbar. Das macht Klick, hast du verstanden.
Ja.
Bei Adidas Gucci steht auch gleich ein Preis drauf, den verstehst du nicht, aber das ist dann irgendwie alles da und das ist gut. Und dann gibt es welche, da sagt man, oh, da muss ich nachdenken. Ne? Also Haribo und Vans so, oder Falke und Vans oder so. Oder auch, und dann komme ich zu euch, Lacoste und Netflix. Ja, also ich brauch dann einfach. Und ihr macht eher Partner wie auch Netflix.
Mhm.
Krombacher ist, glaube ich, für
Ja, kann, ja.
Ne, falls du, ne, geht so irgendwie. Ja. Aber auch natürlich Tinder, das liegt dann auch auf der Hand, mhm, aber auch so Elevator Boys. Ja. Und das würde ich gerne von dir hören. Was ist das für euch für ein Instrument? Wie, erzähl mal so ein bisschen von euren Co-Ops für eure unterschiedlichen Themen vielleicht auch.
Ja, also wir hatten, ich habe ja gesagt, wir haben sehr viele Partner. Das hat sich ergeben und das war nicht immer von einer Logik gekennzeichnet, sondern Opportunismus. Ne? Wen haben wir getroffen? So, das war der Start. Ich bin jetzt wieder da, wo du vorhin hängen geblieben bist. Mhm. Und jetzt, Stand heute und auch in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, gehen wir viel strategischer daran und machen uns halt Gedanken. Also welche Marke passt zu uns? Wer bietet uns vielleicht auch etwas, was wir gar nicht haben? Wer bietet uns Zugang zu einer Gruppe, die wir aktuell vielleicht nicht erreichen? Wie schaffen wir es in der Kooperation mit einer Marke zum Beispiel auch ein neues Themenfeld als Eintritt zu nehmen? Also wir sagen gar nicht, für uns geht es immer darum, in den Partnerschaften junge Menschen dort zu erreichen, wo sie sind. Mhm. Das heißt,
also ihr haltet mit eurem Bus an der Bushaltestelle und erwartet nicht, dass die Leute
genau, zu euch richtig kommen. Ja. Und wenn ich jetzt mal überlege, wenn wir auf unsere Zielgruppe gucken, da, wer interessiert sich dafür Gesundheit? Wir wissen, dass mentale Gesundheit so ein Thema ist, wo es eine höhere Awareness gibt, wo man auch drüber spricht, mehr hört. Aber für physische Gesundheit gibt es eigentlich keine große Relevanz. So, man interessiert sich für Sport, Lifestyle, Musik, Reisen, die Welt entdecken. Und wir haben halt schnell verstanden, dass wir auch als Marke agieren müssen. Wir müssen um die Aufmerksamkeit junger Menschen kämpfen, deshalb müssen wir natürlich relevant für sie sein und am besten dort stattfinden, wo sie sind. Du sagst es, wir müssen mit unserem Bus zur Bushaltestelle fahren und überlegen natürlich, was sind Gruppen, Subkulturen, in denen wir stattfinden wollen und sprechen, machen Proposals, sprechen Partner an, kommen mit Ideen und sagen, hey, wir glauben, gemeinsam können wir einen Impact haben. Auf der anderen Seite, der Partnerseite, ist es ja häufig so, dass du auch so viel generischen Content bekommst, ne, von wo du dich dann fragst, okay, ist das jetzt überhaupt relevant, weil du musst einige Produkte ja so wirklich aufladen mit ganz viel Kreativität, damit da überhaupt eine Story entsteht. Mhm. Und wir haben die Story. Und wenn uns so eine Marke enabled, dann haben die was davon, weil sie erzählen können, was unsere Marke bewegt, nicht nur finanziell mit einer Contribution, aber auch mit ihrer Community oder für ihre Community. Und wir selber profitieren natürlich auch in der Markenbekanntheit, weil wir mit großen Marken auch zusammenarbeiten. Ich hoffe ja mal, dass Gewicht dreht sich irgendwann, dass die Leute dann mit uns arbeiten und wir sie upliften, aber aktuell mit unseren Partnern liften die uns noch ab. Und vielleicht einfach, um ein paar Beispiele zu nennen, seit letztem Oktober arbeiten wir mit Netflix. Wir wurden angesprochen im Rahmen des Staffelstartes von Sex Education.
Mhm. Stark.
Und Netflix hat klar gesagt, wir machen Entertainment. Wir wissen, unser Content triggert viele Themen. Leute haben vielleicht Fragen danach, sind verunsichert und wir wollen dieses Thema einbetten.
Mega.
Könnt ihr das nicht machen? Und dann haben wir halt für Netflix Content produziert, wir haben eine Out-of-Home-Kampagne an den Start gekriegt und haben dann organisch über 4 Millionen Leute erreicht. Das war wahnsinnig erfolgreich. Wir haben die Talente aktiviert, wir haben unsere eigenen Creator aktiviert dafür. Und das war dann so ein Mutual Interest, weil wir auf Augenhöhe beide was eingebracht haben und eine Story erzählt. Ne? Netflix sagt, wir kümmern uns auch um Education. Wir haben hier eine Marke an unserer Seite, die hilft euch, wenn unser Content was triggert. Und wir haben natürlich einen sehr positiven, relevanten Umfeld am Zeitgeist bei Sex Education von Netflix halt stattgefunden.
Mega Beispiel. Also da ist wirklich lehrbuchartig. Wenn du dir jetzt, wir haben ja unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern viele Marketing- und Marketing-Kommunikationsverantwortliche. Wenn du dir Branchen, Marken aussuchen dürftest, mit denen ihr noch gerne arbeitet, hast du eine kleine Wishlist, von denen du mal ein paar nennen kannst?
Ich beschäftige mich gerade damit, dass wir, ich würde gerne auch viel mehr auch über Werte kommunizieren, mit Marken, die vielleicht so ein bisschen gar nicht so sehr im Gesundheitswesen sind. Also worauf ich sehr gerade schiele, wir sind als Gruppe und als junge Menschen, die sich auf den Weg machen, was Besseres für diese Gesellschaft zu tun, sehr Output- und Performance-orientiert. Ne? Also gibt es Marken, die auch das Thema Performance in sich tragen. Kann man über dieses Storytelling gemeinsam Geschichten erzählen, auch meinen Kollegen in unserem Team auch eine Bühne bieten, ihre Geschichte zu erzählen. Also über solche Dinge denke ich gerade nach, wie kann man halt guten Content erzählen und unser Thema dorthin bringen, wo die Leute vielleicht nochmal überlegen, oh, wie kommt denn das Thema jetzt da eigentlich hin? Und Ich bin auch gerade dran, ich würde ja auch gerne mal was mit Otto Bock machen, zum Beispiel die Human Empowerment Company, weil ich glaube, das Thema Empowerment schwebt über unseren Marken und wir können da super Geschichten erzählen, auch das Thema Stigmatisierung. Also gibt es super viele Ideen, ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern, aber Leute, die wertorientiert ihre Marken führen und sagen, junge Menschen sind für mich interessant, Gesundheit ist für mich interessant und wir teilen die Werte, die sind super. Herzlich das eingeladen.
Übrigens, sehr schön. Das ist übrigens genau das.
Ich habe gleich ein paar Ideen,
die besprechen wir aber hinterher. Wenn der kühle, ja, das glaube ich. Das, wenn der raucht, ist er schon
ja. Sehr gut.
Wenn der kühle Daniel Nagel neben dir steht am Abend der OMR und sagt zu mir, sagst du dir, ich hätte ja auch mal Bock, was mit Otto Bock zu machen. Und dann stehst du da und du hast dich gerade über die Kooperation unterhalten und du nimmst es ja auch total ernst. Und dann dachte ich zuerst, möchte er mich jetzt vielleicht sogar auf den Arm nehmen. Und dann merkst du aber, warum? Weil halt eben dieses Thema Jugendgesundheit da ist und weil das halt eben auch junge Menschen gibt, logischerweise, die Prothesen brauchen. Ja. Und man dieses Thema auch mal vielleicht auf ein anderes Level heben muss. Und
super.
Ja. Und das bekommt auf einmal wirklich, also ich hoffe, dass, ich hatte dich mit Martin wieder, also der hört uns auch, deswegen sage ich es jetzt, denn,
wir sind in Kontakt.
Ihr seid im Kontakt, genau. Mhm. Also ich hoffe, dass wir dann erfunden. Mhm. Ja, also da merkt man das. Ich würde gerne, nenn gleich bitte noch eine. Ich würde gerne von dir nochmal hören, was ihr, weil das liegt natürlich auch vielleicht nahe, was ich Tinder war, sehr erfolgreich, und was ihr jetzt mit Elevator Boys, kannst du, glaube ich, auch sprechen. Vielleicht kannst du das jetzt einmal nochmal, dann stelle ich nochmal eine Frage.
Sag nochmal, was. Ich würde gerne noch eine andere Partnerschaft, einfach mal, damit ihr so die Breite erkennt. Wir haben mal mit einem Farbenhersteller, so einen Hidden Champion, der macht Polymere, Farbpolymere, haben wir mal einen Kalender gemacht. Mhm. So, und es gibt immer so ein Institut in Paris, das entscheidet dann die Trendfarben der nächsten Saison. Und wir haben diese Trendfarben genommen, wir haben da, und diese Trendfarben werden natürlich B2B dann von diesem Partner verkauft, an seine Kunden, ne, Industriekunden. Und der macht das, der sucht immer Anspruch, irgendeine Möglichkeit, diese Leute anzusprechen. Und da haben wir gesagt, lass uns einen Kalender machen. Und dann haben wir einen Kalender gemacht und haben die STIs unter dem Mikroskop fotografiert und in den Trendfarben der nächsten Saison eingefärbt und haben das dann an alle diese Industriepartner verschickt. Und dann hatten die alle so ein eigentlich Syphilis an der Wand hängen als Wandkalender und Chlamydien. Und da haben wir halt auch versucht, in einen ganz anderen, in so ein, ich sag mal, strombergartiges Umfeld, einen farbfrohen Kalender mit unserer Botschaft zu platzieren und dann steht
it looks nice, but it's not.
Genau, richtig. Ja, das war so ein bisschen die Idee dahinter und so versuchen wir natürlich aber auch diese potenziellen Partner, Sponsoren und so weiter anzusprechen und das Thema auch, wir reden über die menschlichsten Themen. Darum wollen wir auch möglichst viele Menschen erreichen und A, haben wir unsere natürlich primäre Zielgruppe, aber es gibt auch viele Leute, die uns unterstützen können, weil sie eine Firma haben, weil sie eine Marke führen, weil sie Spender sind, was auch immer. Und darum sind auch diese B2B, das war zum Beispiel etwas, was sehr erfolgreich war, wo wir so richtig gutes Feedback bekommen haben. Dann natürlich Elevator Boys, um das vielleicht auch nochmal kurz abzuhaken. Wir haben, also mit nicht nur Marken, sondern auch mit Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten, die Menschen bewegen, ist für uns wichtig. Wenn die dann auch noch die gleichen Ideen und den gleichen Antrieb haben, dann ist es natürlich so ein Match made in heaven. Und das war halt bei den Jungs so, wir haben die angesprochen, Anfang des Jahres und haben gesagt, hey Jungs, ihr habt so eine unglaubliche Reichweite, ihr seid ein Riesenphänomen bei Social Media. Wir haben da so ein paar Ideen für euch und haben uns dann auch getroffen, das erste Mal in Palm Springs beim Coachella Festival und waren dann...
Kleiner ging's nicht,
ja.
Zum Thema, ich fliege auch gerne mal irgendwo hin, um etwas irgendwann anzusprechen.
Naja, wir waren dort, weil wir haben eine Party veranstaltet mit HBO. Seid ihr auch herzlich eingeladen, wenn ihr wollt.
Ja, sag mal.
Ja, ich kenne es, aber irgendwann...
Coachella steht bei mir auf meiner Liste.
Ja, machen wir.
Komm ich habe schon gepackt.
Sehr gut. Dann, jedenfalls haben wir die Jungs getroffen, haben auch mal ein bisschen erzählt, was wir tun. Und haben dann ja zur letzten OMR vorgestellt, dass wir gemeinsam mit den Jungs auch über das Thema mentale Gesundheit sprechen. Also versuchen auch die Power der Jungs zu nutzen, um auch unbequeme Themen anzusprechen, die für auch die Jungs natürlich unbequem sind, weil es da um auch persönlichste Themen geht und sind sehr froh, dass die committed sind, sagen, hey, wir nutzen unsere Reichweite, wir wollen gemeinsam Geschichten erzählen, Stories entwickeln, um jungen Menschen, um die Konversation zu starten im Prinzip. So, und das starten wir jetzt auch später in diesem Jahr. Da freue ich mich sehr drauf.
So cool. Mega. Normalerweise ist Dirk immer der, der auf die Uhr guckt, aber ich merke, wie er hier völlig steil geht.
Ich habe noch eine Frage.
Ja, die darfst du.
Zwei möchte ich.
Und ich mache dann die Schlussworte.
Ja, okay. Hast du auch mal ins Klo gegriffen? Gibt's auch so mal einen Korb, wo du sagst, oh, das habe ich mir, das ging mal voll nach hinten los, weil sonst ist das Ganze so zu heroisiert heute?
Ich würde eher sagen, es klappt häufig auch nicht, ne? Also wir haben dann tolle Ideen, machen Slide-Decks ohne Ende, kriegen gutes Feedback und dann passiert halt nichts. Sowas passiert. Aber es ist noch nie so gewesen, dass wir eine Partnerschaft gestartet haben und dann gab es mega den Shitstorm oder so, sondern es war halt eher, ja, toll, Jungs, macht nochmal so. Wir haben also wirklich viel Arbeit reingesteckt und dann kam halt nichts raus. Also zum Beispiel kurzfristig ist passiert, wir haben anderthalb Jahre mit einem Partner gesprochen und waren unterschriftsreif und dann wurde sozusagen jetzt gesagt, wir machen es doch nicht.
Okay.
Sowas passiert dann.
Okay, dann meine allerletzte, ich weiß, Michael, aber du weißt,
I love it.
Eine andere Frage. Ich wollte gerade fragen, was ist dein Masterpiece, was willst du gerne noch machen? Mhm. Das ist Frage 1. Mhm. Zweite Frage, jemand außerhalb dieser Bubble fragt dich, sag mal Daniel, was machst du eigentlich beruflich? Was antwortest du dann, nachdem was ich heute gehört habe, würde mich das interessieren?
Masterpiece, was ich gerne mal machen würde? Och Gott, ich würde so viel gerne machen. Also wir wollen natürlich in den USA groß starten. Wir haben ja jetzt auch Anfang des Jahres ein Office in Los Angeles eröffnet und rekrutieren da gerade ein Team. Das würde ich gern big machen. Das ist aber nächstes Kapitel, weil da sind wir wirklich noch am struggeln. Ich würde wirklich gerne es hinbekommen, dass wir eine Kampagne an den Start kriegen, die international, also über Deutschland und Südafrika hinaus viral geht. Also ich würde schon gerne so ein Benetton-Ding hinsetzen. Da hätte ich richtig Bock drauf.
Eine Kampagne, die langlebig ist.
Und auch ein bisschen, ich hätte auch gerne mal ein paar mehr Drohbriefe, wo Leute sich so wirklich sagen, du bist so scheiße, weil wir an den Grundfesten und soziale Normen challengen. Verstehe. Das ist so etwas, was so eine Reaktion würde ich gerne mal provozieren.
Muss Armin doch noch mal sagen, hey. Ne?
Ja, wir brauchen.
Ran mit Kampagne.
Ich kratze an jeder Tür. Ja, also schön. Wer zuhört und Ideen hat und Bock hat, der kann gerne kommen.
Satz schneiden wir raus. Nein, natürlich nicht.
Also es ist natürlich so, wenn ich das erkläre, dann ist die Frage, in welcher Stimmung bin ich? Ne? Ich bin ja eigentlich Schleswig-Holsteiner, das heißt, dann sage ich so, ja, ich mache Sex Education. So, hä? Und da, also je nachdem, in welche Richtung ich das leiten möchte und wenn die Leute dann nett sind und ich das Gefühl habe, ich habe jetzt auch Lust zu reden, dann sage ich halt, dann erzähle ich die ganze Story hier. Ne? Also die Gespräche dauern dann immer sehr lange, weil ich sehr viel erzählen muss. Aber eigentlich sage ich, hey, ich helfe jungen Menschen, bewusste und informierte Gesundheitsentscheidungen zu treffen.
Stark. Ich möchte einmal mich bei dir und deinem Team bedanken für das, was ihr in die Welt gebt. Ich möchte eine Quelle zitieren, die ich spannend finde. Malcolm Gladwell hat mal die 10.000-Stunden-Regel populär gemacht, hat ein schwedischer Wissenschaftler aufgestellt, wenn du etwas richtig, richtig gut können möchtest, musst du dich 10.000 Stunden damit beschäftigen. Ich habe mal ausgerechnet, 16 Jahre, ich tippe bei dir 2000 Stunden pro Jahr, dann bist du bei 32.000 Stunden, die du den Themen gewidmet hast. Und ich finde, du bist mittlerweile, und ich kenne dich ja jetzt ja schon viele, viele Jahre, wirklich Weltklasse in dem, was du machst. Und das, was du hier auch rüberbringst in diesem Podcast, das lässt hier diese beiden alten Männer, ein Gen X, ein Boomer, wirklich feuchte Augen kriegen, wir sind beide sowas, ich merke das, Dirk, ich kenne Dirk ja schon seit fast 30 Jahren. Du hast uns so berührt und elektrisiert und ich hoffe und ich glaube, das wird auch auf unsere Hörerinnen und Hörer überspringen und ich will einfach sagen, danke Mann.
Wow, vielen Dank, da kriege ich Gänsehaut. Also danke, freue mich.
Ja, ich möchte dazu gar nichts mehr sagen, das haben wir schon gesagt. Vielen Dank Daniel, vielen Dank Michael.
Bis zum nächsten Mal, wir machen ganz sicher wieder eine Folge. Danke. Ja,
aber und wenn du Handy brauchst, sag Bescheid.
Mach ich.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank an Dorian Richter für das Sounddesign, Aufnahmeleitung, Schnitt und so viel mehr. Wir freuen uns heute schon auf die nächste Ausgabe in 2 Wochen.